Also danke, dass ihr alle da seid. Ich habe natürlich schwere Konkurrenz mit dem Talk nebenan. Ja. Katzenautomatisierung. Schwer aufzugeben für so ein Thema. Okay. Also ich darf euch Wirecard vorstellen, wir hatten davon schon mal was gehört. Okay, gute Hälfte. Ja. Gut. Wirecard bei Jason A. Donnenfeld. Ich betone, ich werde nicht seinen Spitznamen aussprechen, das kann ich nicht. Ja. Was ist WireGuard und warum ist das eigentlich toll? WireGuard versucht irgendwie so ein sicherer Layer 3 Netzwerktunnel zu sein und dabei relativ viele Entscheidungen einem schon abzunehmen. Das heißt, erstmal damit simpel bleibt, hat der gute Mensch sich gedacht, im Kernel, da kenne ich mich aus, packe ich das auch direkt mit rein, dann spare ich mir die ganzen Verkehr zwischen User Space und Kernel Space und gewinne auch vielleicht ein bisschen Performance dadurch. Das Ganze ist dann, der ganze Netzwerk-Traffic wird dann in UDP gepackt und einfach mit relativ modernen und vernünftigen Bausteinen gebaut, aufbauend auf dem Noise-Protokoll. Und ja, es ist relativ übersichtlich, das kann man sich mal so an einem Wochenende eigentlich geben. Es sind rund 4000 Zeilen der eigentliche Kern der ganzen Sache. Die Authentifizierung ist ähnlich einfach wie bei SSH. Ich packe irgendwo mein Public Key hin und dann kann ich mit dem kommunizieren, oder ich tausche die besser gesagt aus. Und wie ich schon gesagt habe, die ganze Sache ist eigentlich relativ flott. Ich musste den Talk jetzt ein bisschen umbauen. Ich hätte gerne mit euch ein bisschen gespielt. Deswegen, weil wir noch ein bisschen mit Netzwerkproblemen hatten, aber da würde ich anbieten, dass ich noch einen Workshop organisiere, wenn da viel Bedarf ist. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen für die, die richtig Lust haben. Ansonsten habe ich jetzt nochmal in der letzten halben Stunde ein paar Screenshots gemacht, dass irgendwie so ein bisschen noch klar ist, wie schaut es denn eigentlich aus. Wie konfiguriere ich das alles? Mitgeliefert wird so ein Programm, das heißt einfach nur WG. Damit kann ich irgendwie angucken, wie ist denn die aktuelle Konfiguration und so weiter. Ich kann aber auch eben sagen, mit wem will ich denn reden? Wie ist mein Schlüssel? Wie ist der Schlüssel von dem anderen? Schaut denn etwas so aus? Und so ein paar Daten. Das ist jetzt halt das lokale Interface. Und das ist jetzt ein Peer, mit dem ich kommuniziere. Die echte IP, die externe, ist eben dieser Endpoint. Und ich erlaube dem, dass dieser Peer nur diese eine IP hat, die 001 eben. Und da gibt es eine 1-zu-1-Relation. Also wenn ich eine gültige Nachricht von der IP bekomme, die zu dem Schlüssel passt, dann weiß ich, wer dahinter steht. Und netterweise kann man sich da auch so kleine Konfigurationsdateien schreiben mit WG Quick. Kann man die dann eben aufrufen, dann wird einem ausgegeben, was das alles macht, und das hat relativ vernünftige Defaults eben, auch wenn man zum Beispiel eine Default Gateway setzt oder so, da wird alles richtig gemacht, dass keine Loops entstehen und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz nett. Kann man es lesen? Okay. Das ist jetzt so, wie eine Konfigurationsdatei ausschauen würde. Ich sage einfach nur, mein lokales Interface hört auf die, also im Tunnel, ja, die Tunnel-IP ist die 10.001 und auf welchen Port ich nach außen höre. Dann der Private Key dazu, den kann man sich auch mit dem WG-Tool generieren und der wird dann, ja, der, ich gehe nochmal eins zurück, der Public Key, der wird hier angezeigt oder man kann sich auch direkt eben einfach den Private Key reinpipen und dann kriegt man ihn auch. Und dann jetzt möchte ich noch mit einem anderen Host eben kommunizieren. Da trage ich bloß den Public Key erstmal ein und ich sage gleichzeitig dazu, weil es diese 1-zu-1 Relation eben gibt, welche IP ich dem überhaupt zulasse. Warum das man so macht, erkläre ich auch noch gleich. Und noch jetzt dazu noch den zweiten Host. Da ist quasi jetzt alles umgedreht. Ja, also der zweite Host ist auf dem Tunnel eben die 2, hat den und den Private Key, der genau dem entspricht, was zum Public Key eben oben entspricht. Und da ist es eben exakt andersrum. Und Jetzt ist noch eine Zeile mehr, die ich da unten eingefügt habe. Das ist diese Endpoint-Zeile. Irgendjemand muss mal die erste Verbindung aufbauen. Noch steht dann irgendwo, wer wo jetzt in der echten Welt sitzt, ja. Also wir haben unsere Tunnel-IPs, aber noch nicht die aus der echten Welt. Und da reicht es, wenn das einer weiß und den anderen erreicht. Denn wenn da so ein Paket ankommt, wird einfach geguckt, zu welchem Public passt das. Dann wird die Konfiguration angeschaut, passt dann alles zusammen. Und erst dann geht es weiter und dann weiß man auch genau, wer das ist. Und dann wird auch auf demselben Interface, wie das Paket reingekommen ist, auch wieder zurückkommuniziert. Das heißt, mit WireGuard kann ich so Sachen machen, wie es mir Mosh ermöglicht, dass ich einfach roamen kann. Ich kann meinen Server einfach irgendwo feststehen lassen. Mit meinem Gerät, mit dem ich einen Tunnel aufbaue, der weiß, wo der Server steht. Der Server weiß aber vielleicht gar nicht, wo der Rest ist. Und dann habe ich vielleicht so eine Konfiguration. Ich habe irgendwie so einen Server, der kennt die ganzen Clients, ja. Client 1 und Client 2. Und der weiß nicht, wo die sind. Das kann eine ganze Liste sein. Und wenn ich jetzt so ein Client in so einem Server bin, dann bin ich derjenige, der verantwortlich ist, einfach zum Server die erste Verbindung aufzubauen. Aber dann kann ich einfach irgendwo sein, solange ich den Server erreiche, kann ich mit dem auch über WireGuard reden. Und das funktioniert einwandfrei. Genau. Und was man da auch noch, ich glaube, da habe ich mich einfach vertippt. Statt dem letzten hätte ich einfach da auch 000 und slash 0 schreiben können. Dann wird automatisch einfach auch ein Default-Way gesetzt und ich kann einfach jeden Traffic, den ich habe, komplett über den Tunnel jagen und dann geht er beim Server raus. Wie sieht es denn sonst aus? Also WireGuard schaut dann einfach aus wie ein ganz normales Netzwerkinterface. Ich kann die ganzen Spielereien damit machen. Mit fast allen Sachen auch, die jetzt nicht Layer 2 oder tiefer betreffen. Ich habe, wenn man irgendwie Hardtop aufmacht, dann sieht man davon nichts, weil alles im Kernel lebt. Man macht dieses Interface, man konfiguriert seine Peers und ist im Prinzip fertig. Der ganze Kram von internen State Sessions, wer jetzt wie connected, sehe ich jetzt erstmal gar nicht. Das verhält sich für mich einfach wie ein ganz normales Interface. Und um es jetzt nochmal wirklich nach Hause zu bringen, ich habe diesen Key und wenn eben zu diesem Key habe ich konfiguriert, welche IPs dazu passen. Das heißt, ich von diesem WireGuard-Interface bekomme ich von einer gewissen IP eben ein Paket. Und das IP, die IP weiß ich, dass sie zum Beispiel ich alles zugewiesen habe. Und weil es über WireGuard kommt, ist es garantiert von Alice. Also das macht meine Firewall-Regeln eben total simpel, weil ich gar nicht großartig aufeinander schauen muss, Entschuldigung, also auf die IP. Dann nochmal ein bisschen so interner, was wird denn alles verwendet? Wie ich schon gesagt habe, eben ist es das neues Protokoll von dem Trevor Perrin. Das ist eine Konstruktion eben, um irgendwie so Krypto-Protokolle zu generieren. Da kann man mehr oder weniger einfach seine Krypto-Primitive reinstecken und man kriegt daraus ein fertiges Krypto-Protokoll. Insofern ist es relativ schön flexibel. Es werden spätestens alle 2 Minuten neue Ephemeral Keys generiert. Also das heißt, selbst wenn ich da den Traffic mitschneide, ist auch irgendwie hinterher kaum noch was rauszufinden. Der Key Exchange passiert innerhalb eines Roundtrips und dabei ist egal, wer den initiiert. Jeder kann einen neuen Key Exchange auch anfordern. Das ist nicht an diese 2 Minuten gebunden. Nachdem der Key eben generiert wurde, eben für die aktuelle Session, wird dann symmetrisch verschlüsselt und authentifiziert mit SHA-20 und Poly 1305. Die Schlüsselgeneration, die läuft halt eben über das Ecliptic Key Verfahren, die für Hellman mit der Curve 25519 für die Hash-Funktion von dem für die Key Derivation Function nimmt man den Blake 2. Das ist ja so ein Verwandter vom SHA-20. Sind alles mehr oder weniger auch vom selben Menschen gebaut. Und dann so die nach dem Verfahren ist einfach für die Key Derivation ist einfach das HKDF-Verfahren und für dann interne die IP-Einträge und die Public Keys und so weiter intern Das wird mit Zipash gemacht. Und jetzt hat noch so ein paar Kleinigkeiten und wirklich, wirklich nette Entscheidungen, die man sonst selten sieht. Nur in dem Moment, wo ich wirklich einen neuen Peer zufüge zu meiner Konfiguration. In dem Moment wird aller Speicher, der jemals dafür benötigt wird, alloziert. Kein Paket sorgt dafür, dass neue Speicher angefordert wird. Also das ist eine Menge Fehler sind da schon einfach raus. Und genauso wenig die ganzen Paket-Header, ein kleiner Header muss ja mit rein in das UDP-Paket um das andere Paket herum. Das sind alles statisch große Felder. Also kein Parser nötig, keine Leihparser nötig. Ich weiß genau, wo was steht und wenn es keinen Sinn macht, werfe ich es weg. Und sobald da irgendwie nur irgendwas komisch aussieht an diesem Paket, werfe ich es weg. Und mein Zustand ist wie davor auch. Also ich ignoriere das komplett. Es hat ein nicht authentifiziertes Paket, hat überhaupt keinen Einfluss über den internen State. Und das ist echt das sind einfach so ein paar Sachen, die das recht, das sieht man selten so in der Form, dass das einfach wirklich strikt durchgezogen ist und statt irgendwelche Fehler zu beheben, werden sie erstmal unmöglich gemacht. Finde ich einen ziemlich schicken Ansatz. Genau, zur Performance. War selber relativ überrascht. Momentan ist es so, es ist eine reine Kernel-Implementation, die hat natürlich nur diesen User-Space-Kernel-Space-Kopie-Vorteil. Es sind ein paar andere Implementationen in der Mache auch, einen Go, einen Rust, damit man das halt eben auch irgendwie außerhalb von Linux irgendwann mal betreiben kann. Momentan sind die aber noch nicht fertig oder funktionieren nicht so hundertprozentig. Selbst auf unbeschleunigter Hardware und relativ schwacher oder alter ist dieser Charger 20 Verschlüsselungsalgorithmus echt flott. Also da wurde halt einfach gezielt auf teure Operationen verzichtet. Es wird relativ wenig einfach nur herumkopiert oder zufällig herumkopiert, wie es bei AES so aussieht. Ja. Und im Gegensatz zu AES ist es halt auch deutlich einfacher, gegen Timing-Attacken zu schützen, da ist AES ohne extra Hardware eigentlich immer recht anfällig für. Und ja, man sieht es auch selten. Also oft sind dann auch die schlanken Lösungen manchmal vielleicht dann auch einfach die einfach, ja, ich prüfe diese extra Fälle einfach nicht ab und mache sie trotzdem. Aber in dem Fall gilt wirklich, ich habe da überhaupt kein Problem mit alter Hardware, Gigabit komplett zu saturieren und ich habe immer noch Rechenleistung übrig. Also es ist überhaupt kein Problem damit. Genau. Und dann so eine wirklich, da merkt man einfach, dass so wirklich an fast alles gedacht wird. Das spielt wunderbar mit den ganzen Netzwerk-Namespaces. Ich kann so einen WireGuard-Interface nehmen und wenn ich das erstelle, dann merkt es sich seinen aktuellen Network-Namespace. Wenn ich jetzt das in einen anderen Namespace verschiebe, weiß es, wo es herkommt. Das heißt, ich kann das benutzen, um einen Namespace komplett von den physikalischen Interfaces zu trennen und das quasi zu zwingen, über dieses WireGuard-Interface überhaupt nach draußen zu kommen. Also, das ist das eine Szenario, das wollte ich kurz vorstellen. Man kann zum Beispiel, wenn man sich jetzt einmal die Arbeit machen will und dann alles, was normal auf dem Rechner passiert, durch den VPN soll, macht man das folgendermaßen. Man fängt an und packt seine ganzen physikalischen Interfaces, also zum Beispiel dieses Ethernet 0, ja, ich baue ein neues einen neuen Network Namespace, physikalisch, also FÜ habe ich den einfach jetzt genannt, verschiebe da mein Interface rein. Dann kann ich da einfach mit IP NetNS EXEC, kann ich da einfach rein. In dem Moment läuft meine Shell zwar komplett unter diesem Namespace, unter diesem neuen, wo jetzt halt nur das physikalische Gerät drin ist. Da kann ich jetzt machen, was ich brauche, um das wieder zum Laufen zu bringen. Ja, irgendwie Internet erstellen, wieder zum Laufen bringen oder so. Beim Verschieben verliert leider alles seine Konfiguration. Das muss man also dann neu wieder aufsetzen. Dann erstelle ich eben mein WireGuard-Device und schiebe es wieder raus. Ja. Und in dem Moment kann ich dann quasi, und wenn ich es dann konfiguriert habe, geht aller normaler Traffic, den ich sonst so habe. Ich mache einen Browser auf, ich rufe mal E-Mails ab, ich mache eine SSH-Session auf. Die wissen von dem normalen Netzwerkinterface nichts mehr, sondern es geht alles dann über den Tunnel. Die Frage war, was mit Anfragen ist. Wie meinst du das genau?
Wenn aus dem lokalen Netzwerk, also aus dem physikalischen, eine Anfrage an meinen Rechner kommen sollte?
Dann endet er halt in dem, also ob das, Entschuldigung, wenn ein Paket an das normale Netzwerkdevice geht, was passiert damit? Dann landet es einfach in diesem physikalischen Namespace. Wenn das nicht ein Paket ist, was für den Tunnel gedacht ist, dann, also an das Port vom Tunnel gerichtet ist, dann, ja, was auch immer, ja, was halt auch gerade auch sonst noch läuft. Und wenn es an Tunnel gerichtet ist, eben, dann wird halt ganz normal geschaut, wo kommt es her, und das ganze Prozess geht los, aber es erscheint dann eben auf der anderen Seite im Default Namespace. Okay. Und das umgedrehte Szenario ist, ich mache mir einen VPN-Namespace quasi. Ich erstelle also in meinem Default-Namespace das WireGuard-Interface, verschiebe es dann in der dritten Zeile in den VPN-Namespace. In dem Moment hat also dieses WireGuard-Interface immer noch Zugriff auf alles, was da war. Und dann, wenn ich da jetzt halt irgendwas da drin ausführe, dann, ich habe es jetzt beispielhaft mal so gemacht, bin einfach da rein, habe mir alle Adressen, die es so gibt, anzeigen lassen, und da ist nur ein lokales Local-Interface und eben nur das WireGuard-Interface. Es gibt also keine andere Möglichkeit, jetzt noch irgendwie nach draußen zu kommen, als über diesen Tunnel. Und dann kann ich zum Beispiel so Sachen machen, wie einfach zum Beispiel einen Firefox starten oder irgendeinen Browser starten und den halt über in dieses Network-Namespace zu packen. Genau. Das sind nochmal die wichtigsten Links. Ich werde die Folie noch online packen, beziehungsweise die noch auf den Talk-Beschreibungen mitstellen. Und ich würde mich darum bemühen, wenn wirklich jetzt halt noch viele Fragen offen sind und Lust ist, damit zu spielen. Ich habe ein bisschen Hardware noch dabei, da können wir mit rumspielen. Da einfach die nächsten Tage noch einen Workshop zu organisieren. Und dann wäre ich jetzt für Fragen noch offen.
Also es geht halt darum, die beiden Gegenstellen, also die miteinander kommunizieren, haben ja den Public Key zur Identifikation. Und ich stelle mir das halt so vor, auch wenn beide Komponenten, also Client und Server zum Beispiel hinter Carrier Grade NAT oder sowas sind, sollten die sich ja auch gegenseitig sehen können. Und da müsste es ja eine Art Peer-to-Peer-Lösung geben, so ähnlich wie es jetzt BitTorrent gibt oder vielleicht irgendwas Blockchain-basiert ist oder irgendwas, wo die Hole punchen könnten und dann die öffentlich sichtbare IP-Adresse und Port in das System eintragen, das Peer-to-Peer-System, sich dann über den Public Key gegenseitig sehen und einfach verbinden. Gibt es da irgendwie eine Lösung dafür?
Also ich habe ein paar per Hand ausprobiert, die funktionieren. Also das Übliche funktioniert. Man kann selber einfach, wenn man weiß, wo es hingehen soll, einfach ein Hole punchen, indem man halt einfach ein Netzwerkpaket baut, was einfach in die richtige Richtung geht. Wenn das beide tun, sind beide Firewalls offen. Einfaches NAT ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist nur dann ein Problem, wenn beide hinter dem NAT sind. Und was dann noch so als Zusatzfunktion gibt, ist eben, dass wenn man ein einfaches NAT nur hat, oder das hilft eigentlich aber auch bei beiden Fällen, wenn zwei NATs sind und die Verbindung steht mal, dann kann man ein Keep Alive schicken. Das kann man so konfigurieren, so unter 30 Sekunden, da fangen dann die Firewalls meistens an und machen wieder dicht. Also wenn man so bei 20, 25 Sekunden ein Paketchen schickt, bleibt das Port offen. Das hat auch funktioniert relativ gut bei mir. Und was kann ich dazu noch sagen? Ja, also das ist wirklich jetzt nur so der minimale Baustein, das überhaupt zum Laufen zu bringen. Wie man das jetzt drumherum organisiert, ist dem jetzt erstmal so egal. Also da ist auch dann eher so, ja, das würde man da auch nicht integrieren. Das ist davon auch eher unabhängig.
Was hat dann auch Schnittstellen, dass man es wie eine Library einbinden könnte in so einer Geschichte dann? Also dass man jetzt das einfach erweitern könnte mit diesen Komponenten, die jetzt zum Beispiel das Hole-Punching machen, die jetzt die Verteilung der IP-Adressen oder also dieses Herausfinden der IP-Adressen machen, das einfach in das Große und Ganze einbinden kann als Library, das geht auch, oder muss ich da viel ändern?
Nee, das hat auch wenig damit zu tun, ehrlich gesagt. Das würde man wahrscheinlich auch komplett daneben organisieren. Wenn man weiß, was los ist, würde man dann einen Tunnel aufbauen. Also man könnte jetzt eine einfache Lösung, sagen wir mal so. Ich habe einen zentralen Server. Ich sage als Client, der hinter dem NAT sitzt, hey, hier bin ich. Der Server weiß in dem Moment, okay, die externe IP ist vermutlich von dem. Das machen jetzt ein paar Leute. Dann wird auf dem Server angefragt, hey, ich würde gerne mit dem mit der Public IP, Public Key reden. Dann kriegst du die externe IP. Der andere fragt vielleicht auch nochmal nach. Und dann können die sich ja wieder in der Mitte treffen. Ja? Also das hat jetzt erstmal dann nichts damit zu tun. Ja? Also ja, wäre nett, wenn es natürlich direkt geht, aber ehrlich gesagt, sowas muss dann auch echt nicht im Kernel sein in dem Moment. Das geht auch recht gut im User Space, und da gibt es, wie gesagt, auch 1000 Varianten, das zu tun, ob man das jetzt über eine DHT löst oder wie auch immer. Ja. Es ist jetzt orthogonal dazu. Aber man hat eben einen Baustein, um sowas dann zu bauen. Ja. Da hinten sind Fragen, das sind mehrere, okay.
Wenn ich jetzt damit spielen will, was brauche ich dann an Software?
C-Compiler, Vim, Make, ja, es hält sich in Grenzen. Es ist wirklich, wirklich wenig Abhängigkeiten. Auch das Repository ist wirklich schön organisiert. Es gibt Patches, die den aktuellen Kernel Source patchen. Es baut mit DKMS. Es baut einfach auch so als Modul. Also ich habe das alles ausprobieren können. Es war eigentlich alles problemlos. Also es ist wirklich schön organisiert, ohne Probleme. Also ich damit rumspielen auch auf der Ebene ist wirklich ein schöner Einstieg.
Ja. DKMS heißt, du hast es auf Debian ausprobiert?
Nee.
Ubuntu?
Nee. Okay. Void Linux.
Okay. Ja. Die eigentliche Frage war, die Allowed IPs, die da vorhin konfiguriert waren,
ja.
Sind das die In-Tunnel, also die Gegenstelle ja. haben darf, oder alle Pakete, die ich überhaupt annehme?
Das sind die im Tunnel, die Tunnel-IP. Ich kann auch sowas zu machen, ich kann alle zulassen, ja. Das ist, damit ich, wenn ich eben über einen Server tatsächlich ins Netz will, dann muss ja von dem aus ich von allen IPs Nachrichten bekommen. Der Server selber spricht mit mir über die Tunnel-IP, aber über den Tunnel kommen natürlich auch, sobald ich mal diesen Hop weitergehe, weltweit die IPs. Also ich kann das so eng wie möglich schnüren. Ich kann auch wirklich eine Liste von Einzel-IPs angeben, die ich sage, die ich über den Tunnel überhaupt hören will. Oder ich kann sagen, es ist mir recht, du bist jetzt mein Gateway, ich nehme alles an.
Also letztlich ist das schon eine Art Firewall quasi.
Es stellt halt sicher, dass man zu dem Maße diese Relation von Public Key zu IP eben erstmal festnagelt. Und wenn ich dann halt, und darauf entsprechend eben kann ich dann meine Firewall-Regeln aufbauen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt das macht halt in dem Sinn erst recht Sinn, also wenn man es einsteckt, macht es mehr Sinn, wenn es Public Key ist, wenn es wirklich alles offen ist, dann gelten die ganz normalen Firewall-Regeln und habe ich keinen extra Gewinn, den ich sonst dann auch hätte. Wenn ich aber will, dass zum Beispiel einzelne IPs mehr oder weniger dürfen in meinem Netzwerk, will ich die weiterleiten oder nicht? Oder was mache ich mit denen? Dürfen die auf meinem Webserver oder nicht? Ja, dann macht es schon Sinn, das granularer aufzuteilen.
Ich habe im Hinterkopf dynamisches Routing à la OSPF, BGP, irgendwas, wo ich halt nicht weiß, wo was herkommen kann.
Ja.
Dann will ich das wahrscheinlich dann ganz aufmachen. Hast du sowas mal ausprobiert?
Das habe ich halt ausprobiert. Und was ich auch noch vorwegnehmen kann, ist, falls die Frage kommt, auch so ein Onion-Routing ist noch nicht integriert, soll aber noch kommen, damit man auch sowas Einfaches wie einen Relay bauen kann, ohne jetzt halt zwischenzeitlich das Paket auszupacken, um es dann wieder weiter verschicken zu können, auch im selben Tunnel in dem Sinn. Also das gibt es leider auch noch nicht, das ist auch noch nicht gemacht, aber es ist auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Das ist das Mikrofon dahinter gewandert, ja.
Mich würde interessieren, ob es die Möglichkeit gibt, über eine zentrale Stelle, also über einen zentralen Server, ein Full Mesh zu initiieren.
Das geht, schlägt in die Kerbe eben. Also ich kann, was ich machen kann, ist, das ist quasi ja das, das Server-Client-Beispiel, das ist jetzt auf meinem Server. Der Server ist einfach erreichbar über die 001 eben, zentral. Da schickt jeder hin, von da aus schickt jeder weg. Und ich kann aber auch zur Not zwischen Client 1 und 2 in dem Beispiel jetzt halt zusätzlich auch noch eine Verbindung jetzt in den Tunnel aufmachen. Das stört jetzt erstmal nicht. Automatisch geht es aber noch nicht.
Ja, das war der Punkt. Ich müsste es dann wieder manuell initiieren.
Ja,
weil
das ist
der Server das sozusagen vermittelt.
Das ist jetzt hier drin nicht vorgesehen, auch nicht integriert. Wenn dann auch wieder so eine externe Lösung. Also mein Gott, muss man da auch wirklich erst, wirklich, das ist ein Lego-Stein. Wie ich den jetzt verwende, was man meint, aber was das tut, ist zwischen zwei Leuten einen sicheren Kanal aufzubauen und ein paar extra Nettigkeiten auch noch mit reinzupacken.
Und da hätte ich noch eine zweite Frage. Kann man den Public Key auch an die sozusagen an die erlaubte externe IP binden?
Nicht, dass ich wüsste, würde ja auch dann das Roaming kaputt machen.
Ja, definitiv.
Eventuell kann man natürlich eine vorgelegte Firewall-Regel damit hinkriegen. Ich erlaube von einer gewissen IP oder nur von von den und den IPs an das Pod vom WireGuard zu binden zum Beispiel. Sonst noch Fragen? Ja.
Ja, nur kurz. Wie sieht's mit IPv6 aus?
Geht alles. Ich habe das jetzt bloß, weil es schon dazu lesen ist, in
V4 also gemacht. Sowohl zwischen den Peers als auch im Tunnel.
Mhm. Ja. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, lass mich wissen, wenn ein paar Leute zusammenkommen, kümmere ich mich noch um einen Workshop. Wir können dann noch ein bisschen spielen. Ich bin im EH18-Channel. Und genau, sag mir Bescheid und dann gucken wir, dass wir nochmal Zeit finden. Dankeschön.